Wir müssen jetzt in Eilmärschen noch einiges an Raum überwinden. Also wir sahen, worin das Böse dieser Sünde Koras und seiner Rotte bestand. Und ich verglich das im Neuen Testament mit Diotrephes. Um ganz genau zu sein, das Verb, das dort gebraucht wird, Diotrephes, will der Erste sein. Das griechische Wort ist philoproteio, gerne der Erste sein wollen, heißt das. Philoproteio, es lieben, der Erste zu sein. Und Kolosser 1, der Herr Jesus ist der, der wahrhaftig der Erste ist. Und jeder, der diesen Ehrgeiz hat, der Erste zu sein, will damit den Platz einnehmen, der einzig und allein dem Herrn Jesus zusteht. Er ist alleiniger Mittler, er ist alleiniger Priester und wir verstehen darum auch das ernste Gericht. Gott hat im Falle dieser Auflehnung gegen die Mittlerschaft und Priesterschaft, die er eingesetzt hat, durch ein besonderes Gericht geantwortet, ein einmaliges Gericht. Es geschah einige Male, dass Feuer unter dem Volk ausbrach oder dass Gott Menschen dahinstreckte. Aber hier ein einmaliges Gericht, 4. Mose 16. Zuerst lesen wir noch die Verse 20 bis 24. Der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde, und ich will sie vernichten in einem Augenblick. Und sie, also Mose und Aaron, fielen auf ihr Angesicht und sprachen: Gott, du Gott der Geister alles Fleisches, der eine Mann sündigt, und du solltest über die ganze Gemeinde zürnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu der Gemeinde und sprich: Hebt euch ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Also erneut die Fürbitte des Mose, auch des Aaron. Hier sehen wir einen sehr schönen Zug auch bei Aaron, was wir bei Mose wiederholt gesehen hatten. Er wurde in Frage gestellt, er wurde angegriffen, aber er hat sich jedes Mal vor dem Herrn niedergeworfen und für das Volk gebetet. Dann hat Gott geredet, dann allerdings hat Mose gehandelt, das musste er auch. Er musste dann doch das tun, handeln, so wie Gott es ihm deutlich gemacht hatte, aber in dieser Fürbitte für das Volk erinnern uns beide an den Herrn Jesus, der, obwohl er von den Menschen verworfen wurde, schon am Kreuz für sie betete, und er, der jetzt der Fürsprecher der Seinen ist. Nun, ich erinnerte bei der Sünde Koras an die besondere Sünde, das ist wahrlich der Gräuel Roms, dass in Rom Menschen den Platz für sich anmaßen, und zwar nicht nur aus einem fleischlichen Antrieb hinaus, sondern institutionalisiert, der nur Christus zusteht. Menschliche Priester sind Mittler der Sündenvergebung, und es nennt sich sogar ein Mensch Stellvertreter Christi auf Erden. Das ist gotteslästerlich und fordert den Zorn Gottes heraus. Und wir lesen von diesem Zorn Gottes über die Vollendung dieses Systems in Offenbarung 17 und 18. Und ich erwähne das darum, weil eine interessante Parallele darin besteht, dass Gott in Offenbarung 18 sagt, dass die Glaubenden aus Babylon ausgehen sollen, um ihrer Sünden und damit ihrer Strafe nicht teilhaftig zu werden. Offenbarung 18, Vers 4. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, sein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Und genau so sagte Gott, dass die Israeliten sich von der Wohnung Koras und seiner Leute wegheben sollten, also sich distanzieren sollten, neutestamentlich Absonderung von allem, was sich der Herrschaft der alleinigen Oberhoheit Jesu Christi widersetzt. Und das in religiösen Dingen. Nicht aus der Welt, die ganze Welt lebt im Eigenwillen und im Eigensinn, aber es geht darum, dass religiöse, sich christlich nennende Systeme sich gegen Christus auflehnen. Und von solchen muss man sich trennen, absondern, sonst macht man sich ihrer Sünden teilhaftig und kommt unter ihr Gericht. Und worin bestand nun, dass dieses Gericht beachtet? Verse 25 bis 31, bis 33, da steht das. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und ihm nach gingen die Ältesten Israels, und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weichet doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rühret nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Und sie hoben sich ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams, und Datan und Abiram traten heraus und standen am Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und ihren Söhnen und ihren Kindlein. Und Mose sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Taten zu tun, dass ich nicht aus meinem Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben, und mit der Heimsuchung aller Menschen heimgesucht werden, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr ein neues schafft, und es steht tatsächlich das Wort erschaffen, wie im Schöpfungsbericht, bara, also wenn der Herr beria, also eine Erschaffung, jibra, erschafft. Also etwas völlig Neues. Und der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Scheol hinabfahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Etwas völlig Neues ist ein Zeichen. Als der Herr Jesus seine Zeichen tat, das sagten die Menschen wiederholt, zum Beispiel bei der Heilung des Blindgeborenen: Noch niemals ist es erhört worden, dass einem Blind, von Grundlegung der Welt an, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind. Oder bei der Heilung des Gelähmten: Niemals haben wir es so gesehen. Also etwas völlig Neues ist ein Zeichen, hier aber ein Zeichen zum Gericht. In 4. Mose 14 erinnert Gott an all die Zeichen, die er getan hatte, zum Guten für dieses Volk. Er hatte Wasser aus dem Felsen hervorgebracht, hat ihnen Manna gegeben, hat sie also durch übernatürliche Wunder, durch Zeichen ernährt und erhalten ihnen damit Gutes getan. 4. Mose 14, 11. Wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Und weil sie nicht glaubten, gibt ihnen Gott hier ein Zeichen zum Gericht. Ganz ähnlich wie im Matthäus-Evangelium. Dieses Zeichen hat sich ja erfüllt am Herrn Jesus selbst. Er hat Zeichen getan unter seinem Volk und dennoch hat sein Volk ihn abgelehnt. Und dann fordern sie ein Zeichen. Und was sagt dann der Herr Jesus? Ein ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Diesem Geschlecht wird aber kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Matthäus Kapitel 12. Verse 39 und 40, 38 bis 40. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Und das war ein Zeichen, ja, zum Gericht für das Volk Gottes, aber auch ein Zeichen für das Gericht, das der Sohn Gottes auf sich nahm. Er ging in den Tod und wurde in die Erde gelegt. Nun, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, als ich das letzte Mal diese Kapitel 4. Mose 13, 14 und 5, 13, 14, 15 und 16 las, sind mir die Parallelen, die sehr erstaunlichen Parallelen aufgefallen zum Gang der Ereignisse, wie sie in Matthäus 10 bis 12 geschildert werden. Ganz analoge Dinge. In 4. Mose 13, Aussendung der 12 Kundschafter, Matthäus 10, Aussendung der 12 Jünger. Und so wie der Herr sagt, dass die Erwachsenen, also jene, die sagten, das Land wird uns und unsere Kinder fressen, so sagt der Herr, eure Kinder werden das Land ererben. Und so sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, dass die Unmündigen und die Säuglinge ihn erkennen und seine Segnungen erlangen. Und dann diese Zeichenforderung und das Zeichen des Jona, des Propheten, entspricht dem Gericht über Korah und seine Familie. Ihr könnt dem einmal selber für euch nachgehen. Ich gebe euch das als Anregung, als Hinweis. Solche Dinge zeigen uns immer wieder, was für eine einzigartige Harmonie das Wort Gottes durchzieht. Und das widerlegt ja ohne jeden Widerspruch, jeden Gedanken an die menschliche Herkunft der Bibel, des Wortes Gottes. Enthält göttliche Weisheit, von einem Geist inspiriert und darum göttlich vollkommen. Nicht nur in dem, was es sagt, sondern auch in der Art, wie es es sagt, auch in der Gestalt.
Kann man etwas sagen, in welchem Zeitraum diese sieben Episoden sich abgespielt haben? Wie lange das ungefähr
war? Nein, ich habe keinen gefunden hier. Wir sehen dann im Kapitel 21, sind 40 Jahre praktisch verflossen, denn dort stirbt Aaron. Und das ist kurz vor Ende der Wüstenwanderung. Also so viel jetzt zu Korah und zu seiner Rotte. Und dann Kapitel 16, Verse 41 und folgende. Die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte am anderen Morgen wieder Mose und wieder Aaron und sprach, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Das ist die siebte Episode des Widerspruchs und des Murrens. Sieben solche Episoden werden uns geschildert. Es ist sehr gut möglich, dass es zu viel mehr solchen Ereignissen kam, aber dass diese sieben ausgesucht worden sind, um uns je eine verschiedene Seite des Versagens des Menschen zu zeigen, wo er erprobt wurde auf seinem Weg durch die Wüste. Und es wäre sicher ein gründliches Studium wert, einmal diese sieben gründlich zu untersuchen und was uns jede dieser Probung sagt, worin das Volk versagte. Daraus können wir ja auch lernen, wie wir überwinden. Aber das können wir jetzt nicht tun. Also hier murrt das Volk, Vers 42, es geschah, als die Gemeinde sich wieder Mose und wieder Aaron versammelte, da wandten sie sich zu dem Zelte der Zusammenkunft und siehe, die Wolke bedeckte es und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Da gingen Mose und Aaron vor das Zelt der Zusammenkunft und der Herr redete zu Mose und sprach, und wiederum ist es die Mittlerschaft, die Fürbitte des Mose, die das Volk schont, hebt euch weg aus der Mitte dieser Gemeinde, ich will sie vernichten in einem Augenblick. Da fielen sie auf ihr Angesicht. Und Mose sprach zu Aaron, nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar darauf, lege Räucherwerk auf und bringe es eilends zu der Gemeinde und tue Sühnung für sie, denn der Zorn ist ausgegangen vom Herrn, die Plage hat begonnen, ihr nehmt Feuer vom Altar. Und das Feuer vom Altar ist immer ein Hinweis auf das Feuer des Gerichts, das der Herr Jesus für uns getragen hat. Es ist immer das, sein Tod für uns, der uns schont, der uns einen Ausweg bereitet, Rettung und Bewahrung trotz allem. Und hier wird Räucherwerk auf dieses Feuer gelegt, das spricht von der Wohlannehmlichkeit Christi vor Gott. Das, was der Sohn Gottes dem Vater bedeutet. Und Und Aaron nahm die Räucherpfanne, so wie Mose geredet hatte, und lief mitten unter die Versammlung, und siehe, die Plage hatte unter dem Volke begonnen, und er legte das Räucherwerk auf und tat Sühnung für das Volk, und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen, und der Plage ward gewehrt. In einem gewissen Sinn tun wir das ja auch. Wir können das auch evangelistisch ansehen. Wir sehen ja, wie der Mensch unter dem Zorn Gottes steht. Und das Einzige, was wir tun können, ist vor Gott beten um deines Sohnes Willen. O Gott, schone und rette noch. Und so stehen wir zwischen den Toten und den Lebendigen. In unserer Fürbitte für verlorene Menschen und in unserem Bekenntnis an verlorene Menschen. Und es waren derer, die an der Plage starben, 14.700, außer denen, die Koras wegen gestorben waren. Damit ist dieser zweite Teil abgeschlossen. Es ist also eine lange Reihe der Sünden des Volkes. Keine erbauliche, erquickliche Geschichte, aber zu unserer Belehrung geschrieben. Dann von Kapitel 17 an bis zum Kapitel 25, der dritte Teil dieses Buches, dem habe ich den Titel gegeben, das Priestertum rettet alles. Und so beginnt hier Kapitel 17, also dieser Abschnitt, beginnt mit einem Hinweis auf das ewige Hohenpriestertum Jesu Christi. Rede zu den Kindern Israel, nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus von allen ihren Fürsten nach ihren Vaterhäusern. 12 Stäbe, du sollst den Namen eines jeden auf seinen Stab schreiben. Und den Namen Aaron sollst du auf den Stab Levi schreiben, denn ein Stab soll für jedes Haupt ihrer Vaterhäuser sein. Und du sollst sie in das Zelt der Zusammenkunft vor das Zeugnis niederlegen, wo selbst ich mit euch zusammenkomme. Und es wird geschehen, der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen. Es war ja eben das Hohenpriestertum Aarons in Frage gestellt worden. Man hatte diesem Hohenpriestertum widersprochen. Und jetzt gibt Gott dem Volk ein Zeugnis für Aaron. Der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen, und so werde ich vor mir stillen, das Murren der Kinder Israel, dass sie wieder mich murren. Jede Frage, ob denn Jesus Christus der wahre hohe Priester ist, wird damit widerlegt, dass er aus den Toten auferstanden ist und dass er immer da lebt. Das ist das Argument des Hebräerbriefs. Dort wurde auch gefragt, die Juden stießen sich auch dran, was er? Er soll uns retten. Was kann denn der mehr als wir können? Mehr noch, die haben gesagt, er ist schlimmer als wir, der ist sogar ein Gotteslästerer. Sie haben ihn so verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Und der Hebräerbrief versucht, Menschen, die in jüdischem, alttestamentlichem Denken verwurzelt sind, deutlich zu machen, nein, er ist der wahre Hohepriester. Und der Beweis dafür ist der, er ist aus den Toten auferstanden und lebt immer da. Und so gibt Gott hier ein Zeugnis, ein zeichenhaftes Zeugnis der Auferstehung. 4 Stäbe, totes Holz, 12 Stäbe, totes Holz, werden vor Gott hingelegt. Und aus einem Holz, das tot ist, kommt Leben. Leben aus dem Tod, Auferstehung. Vers 6, Mose redete zu den Kindern Israel, alle ihre Fürsten gaben ihm je einen Stab für einen Fürsten, nach ihren Vaterhäusern 12 Stäbe, und der Stab Aarons war unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah des anderen Tages, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Hause Levi gesprosst. Er hatte Sprossen getrieben und Blüten gebracht und Mandeln gereift. Und Mose brachte all die Stäbe heraus, vor dem Herrn weg, zu allen Kindern Israel. Und sie sahen sie und nahmen an jeder seinen Stab. Das ist das, was der Hebräerbrief tut. Er legt vor den Juden da, bringt ihnen den Stab aus dem Heiligtum. Schaut, dieser Stab hat Sprossen getrieben. Jesus Christus, aus den Toten auferstanden, lebt immer da. Er ist der wahre Hohepriester, vertraut ihm. Denn wer ihm widerspricht, ihm trotzt, geht unter. Er ist der einzige hohe Priester, der uns völlig zu erretten vermag. Warum? Weil er immer da lebt. Das Zeichen hier spricht von Auferstehung und von einem unauflöslichen Leben und stillt so jeden Widerspruch. Bringe den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als ein Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren, so dass du ihrem Murren vor mir ein Ende machst, jedem Widerspruch ein Ende machen. Dieser Satz kommt uns vielleicht bekannt vor aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 6. Das ist übrigens der Segen vom Auswendiglernen. Ich habe den Hebräerbrief mehrere Kapitel davon auswendig gelernt, auch das Kapitel 6. Und als ich dann 4. Mose 17 las, dass ihre Murren ein Ende macht, kam mir dieser Satz sofort in den Sinn. Aha. Das Ende jeden Widerspruchs steht in Hebräer Kapitel 6. Und da geht es tatsächlich darum, dass Gott ein Zeugnis gegeben hat, das absolut vertrauenswürdig ist. Ein Zeugnis zu unserer Sicherheit, Sicherheit der Errettung, wenn wir dem von ihm bestimmten Hohenpriester vertrauen. Hebräer 6, 16 bis 20. Menschen schwören wohl bei einem Größeren unter Eid, ist ihnen ein Ende alles Widerspruchs. Da hört alles Widersprechen und Murren auf. Zur Bestätigung. Worin Gott, der den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überschwänglicher beweisen wollte, mit einem Eide ins Mittel getreten ist, auf das wir durch zwei unveränderliche Zeugen Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, eben dahin, wo man die Stäbe legte, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist schön, das ist schön. Der Hebräerbrief kann auch bei uns jeden Widerspruch zum Verstummen bringen. Jedes Widersprechen und auch jedes Zweifeln daran, ob der Herr Jesus wirklich der ist, der retten kann und ob er wirklich völlig retten kann und ob nur er und er allein retten kann und ob das wirklich genügt, was er tat. Und der Hebräerbrief lässt uns bewundernd, anbetend und dankend Gott, von Gott das vernehmen, dass es wirklich so ist. Also das Hohenpriestertum rettet alles. Und der Herr Jesus wird genannt, und das erinnert an diesen Stab, der Blüten treibt und Frucht trägt, Hebräer 7, Verse 15 bis 17, es ist noch weit augenscheinlicher, wenn nach der Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, gemeint ist Christus, der es nicht nach dem Gesetz seines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn von ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann Verse 24 und 25, Hebräer 7, 24 und 25. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er auch völlig zu erretten. Und das brauchen wir, wenn wir durch die Wüste gehen. Wir brauchen jemanden, der uns völlig zu erretten vermag. Uns nicht nur am Anfang retten kann und uns nachher nicht durchtragen kann, sodass wir irgendwo liegen bleiben auf der Strecke. Wir brauchen jemanden, der uns bis zum Äußersten hindurch zu retten vermag. Und das ist eben unser Herr, er und er allein. Daher vermag er auch völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Und weil wir ein solches Hohenpriestertum haben, werden wir sicher gerettet. Und darum gab ich auch diesem Abschnitt 4. Mose 17 bis 25, das Priestertum rettet alles. Wenn es nur auf uns ankäme, wir würden in der Wüste versagen und untergehen. Aber wir haben einen hohen Priester, der uns hindurch zu retten vermag. Und der durch seine Fürbitte für uns den Glauben in uns immer wieder entfachen kann, am Leben erhält. uns beisteht und stärkt uns, tröstet, sodass wir den Weg mit ihm bis ans Ziel sicher erreichen. Gehen und erreichen. Dann Kapitel 18, nur ein Detail. Es geht hier wiederum um Anweisungen, die Gott gibt für das Leben im Land. Ich möchte nur auf ein kleines Detail hinweisen, ein schöner Zusammenhang. Kapitel 17, Frucht aus dem Totenstab, Auferstehungsleben. Der hohe Priester hat vor Gott Frucht gebracht. Der Herr Jesus hat durch sein Leben und Sterben für Gott Frucht gebracht, bleibende Frucht. Darum können wir auch Frucht bringen, nur darum. Und so können wir die Frucht unserem Herrn darbringen. Die Frucht, die er durch uns geschehen lässt. 4. Mose 18, Vers 13. Die ersten Früchte von allem, was im Lande wächst, die sie dem Herrn bringen, sollen dir gehören. Jeder Reine in deinem Hause soll davon essen. Also, es wächst Frucht und diese Frucht kann Gott gebracht werden. Des Werkes, des Dienstes des Herrn Jesus wegen werden auch wir fruchtbar und können unsere Frucht Gott bringen. Sonst hätten wir nichts, kein Leben, keine Frucht, nichts zu bringen ohne ihn. Kapitel 19, davon haben wir bereits ein wenig gesprochen, darauf gehe ich nicht mehr ein. Hier geht es um das Opfer der roten jungen Kuh, die Asche der roten jungen Kuh, Entzündungswasser. Dann Kapitel 20, diese eine Sünde des Mose, die dazu führt, dass er das Land nicht sehen darf. Und der Tod des hohen Priesters Aaron und sein Sohn Eleazar wird Priester. Kapitel 20. Entschuldigung, wie viel Zeit bleiben uns noch? Noch eine Viertelstunde, ja. Dann Kapitel 21, die feurigen Schlangen und die eherne Schlange. Und wir sehen, dass auf die Fürbitte des Mose hin sofort ein Heilmittel bereit ist. Es hört die Plage nicht nur auf, sondern ein Heilmittel wird von Gott bereitgestellt. 4. Mose 21, 4 bis 9, die feurigen Schlangen und die eherne Schlange. Sie brachen auf vom Berge Hor, des Weges zum Schilfmeer, und das, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege. Das Volk redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser. Und unsere Seele ekelt vor dieser losen Speise, vor dem Manna. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volks aus Israel. 1. Korinther 10 sagt dazu, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, gleich wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Nun, es ist so, dass auf sich auflehnen gegen den Herrn versuchen, gegen ihn murren, führt dazu, dass die Schlange uns beißt. Er ist aber auch der Urheber, die Schlange, der Satan ist auch der Urheber. Er ist es, der in unseren Herzen solche, in unsere Köpfe und in unsere Herzen solche Gedanken hineinsetzt, Gedanken der Auflehnung gegen den Herrn, des Trotzes gegen ihn. Das kommt von ihm. Er ist so. Er lehnt sich gegen Gott auf. Er ist also der Urheber dieser Dinge. Und wir sehen im Heilmittel, das Gott bereitstellt, dass die Israeliten das begreifen müssen. Sie müssen begreifen, was das bedeutet, wenn man Gott widerspricht. Das ist satanisch. Satanisch. Sich gegen Gott aufzulehnen. Und dafür wurde der Herr Jesus zur Sünde gemacht. Auch diese Sünde hat er auf sich genommen. Mit dieser Sünde wurde er identifiziert. Mit der Sünde des Widerspruchs gegen Gott. Und darum wurde diese Anweisung gegeben, Vers 8, der Herr sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange, also eine Nachbildung davon aus Erz, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird am Leben bleiben. Und wir müssen das einmal ansehen. Am Kreuz, dort hing unser Herr und wurde von Gott zur Sünde gemacht. Auch diese Sünde trug er und wurde dafür gerichtet. Die Sünde unseres Widerspruchs. Und wenn wir das erkennen und sehen, ja, dann geht es uns durchs Herz. Das geht, das durchbohrt unser Herz. Und dann schämen wir uns vor Gott und bekennen unsere Torheit, unsere Bosheit, unsere Sünde. Und darum leben wir. Wenn wir das tun, leben wir. Dann kommen die Kapitel 22 bis 24. Es geht ja um Errettung, wie das Priestertum alles rettet. In diesen Kapiteln wird uns gezeigt, da sehen wir einmal das ganze Geschehen nicht so, wie es die Israeliten erleben. Die Israeliten sind nicht die Handelnden, sondern wir dürfen sehen, wie die Feinde Israel sehen. Und wie Feinde da sind, die das Volk Gottes um jeden Preis verderben wollen. Einen Fluch über das Volk bringen wollen. Solche Feinde sind da und diese Kapitel, die Episode mit Bileam und Balak, diese Episode zeigt uns erneut, wie Gott die Seinen bewahrt und schützt und kein Fluch von einem Feind die Seinen treffen kann. Wir können hier auf keine Einzelheiten eingehen, aber ich nehme an, dass die Geschichte euch bekannt genug ist. Ich nenne sie hier nur so, um euch auch zu zeigen, wie diese Episode in diesen Zusammenhang passt. Das gehört auch zur Errettung, die der Herr uns bereitet hat, dass er auch dafür sorgt, dass mancher Anschlag, manche Versuche des Feindes, von denen wir gar nichts wissen, Israel war glücklich unwissend über das Ganze, dass der Herr die Seinigen vor solchen Anschlägen bewahrt. Dann das Kapitel 25, das ist das letzte Kapitel in diesem Teil, das Priestertum rettet alles. Wiederum lässt sich das Volk verleiten zu Götzendienst und zu Hurerei. Die Folge ist, dass Gott das Volk schlagen muss und in dieser letzten hier erwähnten Plage sterben die Letzten der ersten Generation. Die mussten ja in der Wüste aufgerieben werden. Und es steht ausdrücklich dann in Kapitel 26 nach der neuen Volkszählung, dass keiner mehr unter ihnen war, der zuerst gemustert worden war. Also in dieser letzten Plage sterben die Letzten der Alten der ersten Generation. Und wir sollten nicht vergessen, diese alte Generation hatte sich erwiesen als ein ungläubiges Geschlecht. Die hatte nicht geglaubt. Und ihres Unglaubens wegen fielen sie in der Wüste. Und ihres Unglaubens wegen können sie auch zu diesen Sünden verführt werden. Aber beachtet, wie es wiederum das Priestertum ist, das hier rettet. Vers 10. Nein, Verse 6 und folgende. Und siehe, ein Mann von den Kindern Israel kam und brachte eine Midianitin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, als diese an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft weinten. Und als Pinehas, der Sohn Eleasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, es sah, da stand er auf aus der Mitte der Gemeinde und nahm eine Lanze in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Manne nach in das Innere des Zeltes und durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Bauch. Da war die Plage von den Kindern Israel abgewehrt. Also durch das Handeln eines Priesters. Vers 10, der Herr redete zu Mose und sprach, Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer in ihrer Mitte geeifert hat, sodass ich die Kinder Israel nicht in meinem Eifer vertilgt habe. Darum spreche sie, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens und er wird ihm und seinem Samen nach ihm ein Bund ewigen Priestertums sein, darum, dass er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israel Sühnung getan hat. Einfach dieser Gedanke zum Schluss dieses dritten Teils, das Priestertum rettet alles, es beginnt mit einem Hinweis auf das Hohenpriestertum Jesu Christi. Es endet mit diesem Zeugnis eines Handelns aus priesterlicher Gesinnung. Dann der vierte und letzte Teil des Buches, die Kapitel 26 bis 36. Die neue Generation ererbt alles. Und das ist sehr schön, wie auch diese Kapitel geordnet sind. Kapitel 26, neue Volkszählung, die neue Generation. Und das ist ein Hinweis auf das Neue, das Gott in uns hineingelegt hat. Die neue Natur erlangt die Verheißungen Gottes. Die alte Natur kann nichts erlangen, muss in der Wüste aufgerieben werden, aber die neue Natur erlangt alles. Und die neue Generation wird gezählt. Und dann heißt es am Schluss ausdrücklich, Vers 64, unter diesen war kein Mann von denen, welche durch Mose und Aaron, den Priester, gemustert worden waren, welche die Kinder Israel in der Wüste Sinai musterten. Kapitel 1 und 2 des Buches. Denn der Herr hatte von ihnen gesagt, sie sollen gewisslich in der Wüste sterben, und kein Mann von ihnen war übrig geblieben außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Von diesen beiden heißt es übrigens ausdrücklich, ein anderer Geist war in ihnen. Ausdrücklich. Und das ist der Grund, warum sie die Verheißungen ererbten. Die neue Natur ererbt alles. Dann Kapitel 27. Kommt etwas ganz Bemerkenswertes. Schließe ich hier sofort an die Volkszählung. Es nahten dazu die Söhne Zelophchads. Man sollte das anders vokalisieren. Zalpachad heißt das eigentlich. Und der Name bedeutet Zal, Schatten, Pachad, Furcht. Zalpachad, der Schatten oder der Schirm dessen, der zu fürchten ist, bedeutet der Name. Und Gott ist zu fürchten. Also es bedeutet so viel wie der Schirm Gottes. Der Schutz Gottes bedeutet der Name. Zalpachad. Des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes Josefs. Dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noach, Hogla, Milka und Tirza. Sie traten vor Mose und vor Eleasa, den Priester, und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sprachen, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht unter der Rotte derer, die sich in der Rotte Koras wieder den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner Sünde gestorben und er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seines Geschlechts, weil er keinen Sohn hat? Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Es geht hier also um die Frage, ob das Erbe irgendwie verloren gehen kann. Nein, es wird dafür gesorgt, dass das Erbe nicht verloren gehen kann. Und es ist wirklich so, das, was uns Gott in seinem Sohn bereitet hat, das Erbe ist uns sicher. Es kann nicht verloren gehen. Dafür sorgt Gott selbst. Noch 5 Minuten. Und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zalpachads reden recht. Du sollst ihnen sicherlich ein Erbbesitztum unter den Brüdern ihres Vaters geben. Du sollst ihnen sicher eins geben, es ist sicher, das Erbe. Und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und wie wird das Erbe gesichert? Dadurch, dass sie sich mit jemand ehelich verbinden, der zu ihrem Stamm gehört. Den Kindern Israel sollst du reden und sprechen, wenn, und jetzt kommt allgemein dieses Gesetz, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, so sollte er sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Wenn er keine Tochter hat, so sollte er sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, so sollte er sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, so sollte er sein Erbteil seinem Blutsverwandten geben. Und das Wort Blutsverwandter heißt hebräisch Goel, buchstäblich Löser oder Erlöser. Dem ihm am nächsten Stehenden aus seinem Geschlecht, dass er es erbe. Und so spricht das Gesetz hier davon, dass jemand da sein muss, der es erbt. Gott selbst hat das verordnet. Nun, wer ist es neutestamentlich, der das Erbe, das, was Gott uns bereitet hat, empfängt und sicher bewahrt. Dass wir es nicht verlieren können. Wer ist der Erbe? Er wird sogar so genannt. Der Herr Jesus. Er ist der Erbe. Hebräer 1, Vers 3. Gott hat ihn gesetzt zum Erben aller Dinge. Gott hat zu uns geredet in seinem Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Und weil der Herr Jesus all das, was Gott uns bereitet hat, in seinen Händen hält, weil Gott es ihm in seine Hände gegeben hat, darum ist uns das Erbe sicher. Darum kann es uns nicht entgleiten. Keine Eventualitäten. Was auch geschieht, es kann uns nicht entgleiten. Das steht am Anfang dieses Teils des Buches, die neue Generation ererbt alles. Und beachtet jetzt einmal, wie das Buch aufhört. Es wird noch einmal erinnert an diese Töchter Zalpachats, Kapitel 36. Es traten herzu die Häupter der Väter vom Geschlecht der Söhne Gileads, und sie redeten vor Mose und vor den Fürsten. Vers 2, der Herr hat meinem Herrn geboten, den Kindern Israel das Land durchs Los als Erbteil zu geben. Und meinem Herrn ist vom Herrn geboten worden, das Erbteil Zalpachats unseres Bruders seinen Töchtern zu geben. Ja, es gehört den Töchtern. Gott sagt, nein, es gehört ihnen. Aber jetzt könnte das Erbe auf anderem Weg verloren gehen. Es könnte sein, die heiraten jemand aus einem anderen Stamm und dann geht uns das Erbe verloren. Und jetzt sehen wir, wie Gott erneut redet und sagt, nein. Und durch sein Reden wird der Verlust des Erbes, wird dem Verlust des Erbes gewährt. Vers 5. Da gebot Mose den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sprach, der Stamm der Kinder Josef redet recht. Dies ist das Wort, welches der Herr betreffs der Töchter Zalpachats geboten hat, indem er sprach, sie mögen denen, in deren Augen sie gut sind, zu Frauen werden. Ich habe jetzt so übersetzt, wie man übersetzen muss. Ist falsch übersetzt hier. Also sie mögen den Männern, in deren Augen sie gut sind, zu Frauen werden. Nur sollen sie einem aus dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters zu Frauen werden, damit nicht ein Erbteil der Kinder Israel von Stamm zu Stamm übergehe. Denn die Kinder Israel sollen an jeder dem Erbteil des Stammes seiner Väter anhangen. Also Gott wollte nicht, dass irgendjemand sein Erbe verlor. Und das Gesetz ist ja nur ein Schatten zukünftiger Güter. Gott hat dafür gesorgt, durch das Werk seines Sohnes, weil er seinem Sohn alles in die Hand gegeben hat, dass das Erbe nicht verloren gehen kann. Lesen wir noch den zweitletzten Satz des Buches. Also die Töchter Zalpachats heiraten aus ihrem Stamm, Vers 12, Männern aus dem Geschlecht der Kinder Manasse, des Sohnes Josefs, wurden sie zu Frauen. So verblieb ihr Erbteil bei dem Stamme des Geschlechts ihres Vaters. Das Erbteil verbleibt. Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und weil alles in seiner Hand ist, ist uns alles sicher. Er trägt uns sicher durch diese Zeit, durch die Wüste als unser hoher Priester. Er bewahrt unser Erbe und er wird uns eines Tages in all das, was Gott uns bereitet hat, einführen und uns seinem Gott und Vater mit Frohlocken darstellen. Wir wollen zum Abschluss die letzten zwei Verse des Judasbriefes lesen.